Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Wir eröffnen die Sendung heute mit zwei Büchern aus den und über die USA. Der Soziologe Matthew Desmond hat sich in aller Breite mit dem Thema Armut befasst.
Poverty isn't just an income level.
Armut ist nicht nur ein Einkommensniveau. Armut ist ein mühseliges Knäuel von Problemen.
Und der Journalist Ted Conover hat sich in die amerikanische Einöde begeben und ergründet, wie Menschen zum Beispiel in abgelegensten Regionen von Colorado leben. Dann zwei Bücher über Machtfragen, eines über Kriege und eines über Schuld, Vergebung und Rache. Eine Theorie über Machtausgleich in Beziehungen. Und es geht um Identitätspolitik und ihre Tücken im Buch des Publizisten Jascha Munk. Armut in den USA ist ein Thema, das sehr oft in Büchern aufgegriffen wird, meist als ein Aspekt unter vielen, der die amerikanische Gesellschaft spaltet. Sehr intensiv hat sich der Soziologe Matthew Desmond mit dem Thema auseinandergesetzt. Er ergründet in seinem Buch die Ursachen dafür, dass fast jeder 10. Amerikaner seine Grundbedürfnisse nicht decken kann. Er schaut zudem darauf, wer von der tiefsitzenden Armut profitiert und welche Lösungen es gibt. Der Titel seines Buches ist Programm. Armut, eine amerikanische Katastrophe. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat Desmonds Buch übrigens zur Pflichtlektüre erklärt. Katja Ritterbusch stellt es vor.
The number of homeless people on the streets and in shelters across
shedding new light on the state of poverty in America.
Hunger, Obdachlosigkeit, Drogensucht, Gewalt. In den USA ist Armut mit all ihren garstigen Gesichtern seit Jahren ein großes Thema. In den Medien, in der Literatur, in der Forschung. Die meisten Bücher über Armut handelten von Armen, konstatiert der Soziologe Matthew Desmond. Und tatsächlich, ob in den Memoiren von Jeanette Walls und J.D. Vance oder in Romanklassikern von John Steinbeck und Upton Sinclair, stets sind die Armen die Protagonisten, Helden oder Antihelden. Desmond, der an der Princeton-Universität lehrt, bricht jetzt mit dieser Tradition. Sein Buch »Armut, eine amerikanische Katastrophe« legt den Fokus auf die Mitte der Gesellschaft, auf diejenigen, die die Armut befördern und von ihr profitieren, die eine College-Ausbildung und eine Krankenversicherung haben. Dazu später mehr. Zu Beginn des Buches, das in den USA lange auf den Bestsellerlisten stand, zitiert der Autor eine verstörende Statistik.
Das sind die Vereinigten Staaten, das reichste Land der Erde, aber mit mehr Armut als jede andere Demokratie.
Mehr als 38 Millionen Menschen, fast jeder Zehnte, leben in den USA unterhalb der Armutsgrenze.
Wenn die Armen des Landes einen eigenen Staat gründen würden, dann hätte dieser mehr Einwohner als Australien oder Venezuela.
Desmonds Definition von Armut ist mehrdimensional. Armut sei eng verzahnt mit anderen gesellschaftlichen Problemen, erläutert der Autor im US-Rundfunk NPR. Kriminalität, Gesundheit, Bildung, Obdachlosigkeit.
Poverty isn't just an income level.
Armut ist nicht nur ein Einkommensniveau. Armut, das sind chronische Schmerzen, Depression, Sucht, der ständige Druck der Geldeintreiber, die lähmende Furcht, auf der Straße zu landen. Armut ist ein mühseliges Knäuel von Problemen.
Im Mittelteil des Buches analysiert der Autor die Gründe für die tiefsitzende Armut in seinem Land. Da ist das Steuersystem, das die Reichen bevorteilt, der Niedergang der Gewerkschaften, der einen Mindestlohn verhindert, das Bankensystem, das Menschen mit horrenden Überziehungsgebühren knebelt. städtische Bebauungspläne, die zur Ghettobildung führen.
Zig Millionen Amerikaner enden nicht durch Irrungen der Geschichte oder eine persönliche Fehlentscheidung in der Armut. Die Armut besteht fort, weil einige Leute es so wollen,
schreibt Desmond und ist hier bei den Profiteuren angelangt. Der Autor knüpft an linke Armutstheorien an, die in den USA eine Renaissance erleben. Schlagworte wie Ausbeutung und Verelendung ziehen sich durch das Buch und machen die Lektüre teilweise etwas mühsam. Aber Desmonds Stärke ist es, dass er immer wieder mit Vorurteilen und Erwartungen bricht. Zum Beispiel mit der Annahme, dass die USA zu wenig Geld in die Armutsbekämpfung investierten. Tatsächlich gäbe es keinen Hinweis darauf, dass das Land geiziger geworden sei.
Die Pro-Kopf-Ausgaben für die größten Programme, darunter Lebensmittelbeihilfen und Medicaid, die staatliche Krankenversicherung für Bedürftige, sind von der Reagan bis zur Trump-Präsidentschaft um 237% gewachsen. Das ist inflationsbereinigt ein riesiger Anstieg.
Ferner legt der Autor die Doppelmoral, vor allem linksliberaler Amerikaner, offen.
Auch wenn immer mehr Menschen wertbewusst einkaufen, gehört wirtschaftliche Gerechtigkeit offenbar nicht zu unseren Prioritäten. Wir wollen, dass unser Gemüse aus der Region kommt und biologisch angebaut ist. Aber wie viel die Erntehelfer verdienen, interessiert uns nicht.
Die größten Bezieher staatlicher Beihilfen seien diejenigen, die sie am wenigsten nötig hätten, schreibt Desmond. So gibt es Steuervergünstigungen für den Hausbesitz, die College-Ausbildung, den Rentenfonds. Privilegien, die auch sozial bewegte Bürger gerne in Anspruch nehmen.
Die meisten Amerikaner würden sich wünschen, dass der Staat mehr Sozialwohnungen für Arme baut. Nur bitte nicht vor ihrer Haustüre. Vielleicht ist das Land ja gar nicht so tief gespalten, wie man immer hört.
So pointiert Desmonds Analyse ist, so konventionell und teilweise naiv sind seine Lösungsvorschläge. Die reichen von einer Anhebung der Spitzensteuersätze über eine größere Schrift auf den Antragsformularen für die Sozialhilfe bis hin zu dem Rat, bei Expressdienstleistern lieber UPS statt FedEx zu wählen, weil die Fahrer bei UPS gewerkschaftlich organisiert sind. Beim Blick in die Zukunft schlägt der Autor einen überraschend optimistischen Ton an. Den Grund liefere die Geschichte, sagt Desmond.
I'm hopeful in the fact that we've been here before.
Ich bin hoffnungsvoll, weil wir bei der Armutsbekämpfung schon einmal viel weiter waren, nämlich in den 1960er Jahren. Damals war die Politik polarisiert, ähnlich wie heute. Und wir haben dennoch die Bürgerrechtsgesetze verabschiedet und den modernen Sozialstaat auf den Weg gebracht.
1964 setzte Präsident Lyndon B. Johnson unter dem Schlagwort The Great Society umfassende sozialpolitische Reformen durch. Die Armutsrate fiel innerhalb von 10 Jahren um die Hälfte. Matthew Desmonds Buch ist mehr Manifest als Monographie, geschrieben mit Wissen, Wut und Vision. Der Appell für ein radikales Umdenken bei der Armutsbekämpfung mag nicht jeden überzeugen, aber er hinterlässt den Leser mit einem tiefen Gefühl des Unbehagens.
Stellt Katja Ritterbusch fest, nach der Lektüre von Matthew Desmonds Buch Armut, eine amerikanische Katastrophe. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen, übersetzt von Jürgen Neubauer, füllt 303 Seiten und kostet 20 Euro.
Wir bleiben in den USA.
wo das Großstadtleben vor allem an den Küsten stattfindet. In der Mitte des Landes, zum Beispiel in Colorado, gibt es noch die Weite und die Leere, die wir aus Western- oder Siedlerfilmen kennen. Für umgerechnet 5.000 Euro könnte man dort, in der Prärie im Süden des US-Staates, 2 Hektar Land erwerben. Allerdings hat das Grundstück dann weder einen Wasser- noch einen Stromanschluss. Trotzdem verabschieden sich viele Menschen von der Zivilisation und ziehen dorthin. Der Journalist und Autor Ted Conover hat sich unter diese Aussteiger gemischt und ein Buch über sie geschrieben. Cheap Land Colorado heißt es. Christoph Drösser hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Ted Conover ist ein Journalist, der sich für seine Reportagen in fremde Welten begibt. Er schreibt nicht nur über Menschen, sondern versucht, ihr Leben zu leben. Im Fall von Cheap Land Colorado hat er es so weit getrieben, dass er sich selbst ein Stück Land gekauft hat, das er bis heute besitzt. Was hat ihn angezogen an dieser flachen und trockenen Prärie, die von den hohen Bergen der Rocky Mountains umsäumt ist?
I hadn't known that in my home state there were people living like this.
Ich hatte nicht geahnt, dass es in meinem schönen Heimatstaat Menschen gibt, die in Schuppen und alten Wohnmobilen in dieser baumlosen Prärie leben. Als ich mit der Hilfsorganisation La Puente Kontakt aufnahm und sie mir sagten, ich könne dort ehrenamtlich arbeiten und das als Einstieg nutzen, war ich fasziniert. So fing alles an.
Beim Begriff Aussteiger denken wir vielleicht an Landkommunen, die eine Alternative zur modernen Gesellschaft leben wollen, nahe der Natur, nachhaltig. Die Protagonistinnen und Protagonisten von Cheap Land Colorado sind von einem anderen Schlag. Die meisten sind Einzelgänger.
Viele Menschen leben hier draußen, weil sie niemandem begegnen wollen. Sie suchen die Einsamkeit. Beängstigend ist es auch, weil viele von ihnen dieser Vorliebe Nachdruck verleihen, indem sie ihre Auffahrt mit einem Tor versperren oder einen Hund neben der Eingangstür anketten oder ein Schild mit Zielfernrohrmotiv anbringen, auf dem steht: Wer das lesen kann, ist in Schussweite.
Ein großer Teil dieser Aussteiger kann sich zudem das Leben in der Stadt einfach nicht mehr leisten. Vielleicht werden einige auch von der Polizei gesucht, viele sind drogenabhängig. Conover beschreibt diese Menschen, deren Charme sich, wenn überhaupt, hinter einer äußerst rauen Schale verbirgt, mit großer Empathie.
I live in New York City. I'm a journalist. I'm a professor.
Ich lebe in New York, bin Journalist und Hochschullehrer. Ich gehöre zu der liberalen Elite, gegen die Donald Trump mobil macht. Es gibt viele Amerikaner, die sich von dem angenehmen Leben, das ich führe, völlig ausgeschlossen fühlen. Und deshalb war es mir wichtig, sie zu verstehen. Ich wollte Menschen kennenlernen, in deren Nachbarschaft ich vielleicht nicht mit meiner Familie wohnen wollte. Bei manchen hätte ich keine Bedenken, aber es gibt einige Dinge, vor denen man wirklich Angst haben muss. Gewehre, Drogen und große Hunde. Ich werde nie ein Präriemensch sein wie Sie, aber im Moment bin ich im Sommer lieber dort als zum Beispiel in Martha's Vineyard. Es ist viel interessanter.
Conover beschreibt die Geschichte dieses Landstrichs, der häufig die Besitzer gewechselt hat. Mexiko raubte das Land von den Indianern, dann holten es sich die expandierenden USA mit kriegerischen Mitteln. Die systematische Besiedelung dieser Prärie begann in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nicht nur in Colorado kauften clevere Geschäftsleute große Flächen, versahen sie mit einem rechtwinkligen Gitter ungepflasterter Straßen, steckten Parzellen ab und verkauften sie über Zeitungsanzeigen und in jüngerer Zeit übers Internet.
Mit Tiefstpreisen und kreativem Marketing fanden sich Käufer für das Land, das nur schwerlich oder überhaupt nicht bewohnbar war. Ein klassischer Fall von Landbetrug sah in den 1960er Jahren wie folgt aus. Ein Ehepaar aus dem Mittleren Westen, das für seinen Ruhestand vorsorgen wollte, kaufte sich unbesehen ein Grundstück in Florida, nur um dann festzustellen, dass es in den Besitz eines Stücks Sumpf gekommen war.
It's so strange, but it's absolutely
Es ist seltsam, aber wahr. Die Regierung sagte den Leuten, die das Land unbesehen gekauft haben, ihr seid übers Ohr gehauen worden. Aber die meisten waren anderer Meinung. Sie sagten sich, ich habe 2 Hektar in Colorado ohne Anzahlung bekommen. Für sie gab es keinen anderen Weg, Landbesitzer zu werden. Und das bedeutet einigen eine Menge.
That has a lot of meaning for some people.
Nachdem er monatelang in einem Wohnwagen bei Bekannten gelebt hatte, kaufte Conover sich seine eigene Parzelle, auf der eine verfallene Hütte stand.
Wie befürchtet herrschte drinnen ein einziges Durcheinander.
Überall lagen Kisten mit Müll, teils mit VHS-Kassetten, Geschirr, Kontoauszügen und Familienfotos. Nagetiere hatten Teile der Polsterung aus dem Sofa gerissen. Es gab jede Menge Mäusedreck und einige zugeschnappte Mausefallen mitsamt den Skeletten und kleinen Fellbüscheln ihrer Opfer. An der Wand hing ein Kalender von 2013. Der Ort war eine Zeitkapsel. Man konnte ihn als Müllhalde betrachten oder als archäologische Grabungsstätte. Ich schwankte zwischen beidem.
Inzwischen ist das Haus halbwegs bewohnbar, verfügt über ein Windrad und eine Toilette. Und in diesem Sommer wird Ted Conover wieder das zivilisierte Leben in New York eintauschen gegen seine einsame Klause auf dem billigen Land in Colorado. Warum sollten deutsche Leserinnen und Leser zu seinem Buch greifen?
It's like the movie Nomadland.
Es ist wie in dem Film Nomadland, nur bewegt sich nichts. Da ist diese Vorstellung von Freiheit, ohne Einmischung der Regierung, mit der Chance, vergessen zu werden und mit wenig Geld auszukommen. Es ist eine für unser Jahrhundert aktualisierte Version des Frontier-Traums und es ist ein sehr seltsamer Ort. Wenn ich von etwas Ähnlichem in Deutschland lesen würde, von einer einzigartigen Subkultur in einer besonderen Umgebung, das würde ich lesen wollen.
Ted Conover beschreibt ein Amerika, das so gar nicht dem Land entspricht, das man als Tourist vorwiegend entlang der Küsten zu sehen bekommt. Wenn man das Buch liest, lernt man einiges über die politischen und wirtschaftlichen Probleme, die das reichste Land der Welt heute plagen.
Christoph Drösser war das über Cheap Land Colorado, Überleben am Rand der USA, von Ted Conover. Übersetzt von Christiane Bernhardt, im Drömer Verlag erschienen, Umfang 378 Seiten, Preis 25 Euro. Beginnen Kriege. Obwohl sich Waffen und Organisation des Krieges über die Jahrtausende gewandelt haben, sind die Entscheidungsprozesse fast gleich geblieben. Fast immer wurde und wird der finale Entschluss von sehr kleinen Gruppen von Machthabern getroffen, manchmal nur von einer Person. Das schreibt der britisch-amerikanische Soziologe Michael Mann in seinem Buch mit dem Titel »Über Kriege«. Darin erzählt er die Geschichte des Krieges vom antiken Rom bis zum Überfall auf die Ukraine. Michael Wolf hat es für Andruck gelesen.
Der Autor ist im deutschsprachigen Raum vor allem für sein Hauptwerk Geschichte der Macht bekannt. Darin definiert er Macht ganz intuitiv als eine Fähigkeit, andere zu Dingen zu bewegen, die sie ansonsten nicht tun würden. Er unterscheidet vier Spielarten dieses Vermögens: die ideologische, die wirtschaftliche, die politische und die militärische Macht. In seinem neuen Buch über Kriege konzentriert sich Michael Mann nun ganz auf die militärische Macht. Bereits auf den ersten Seiten wendet sich der Soziologe gegen die These, das Ausüben organisierter Gewalt läge in der Natur der menschlichen Gattung.
Krieg ist weder genetisch im Menschen angelegt, noch so bedeutsam, wie er häufig dargestellt wird. In über 90% der Zeit, die Menschen auf der Erde leben, haben sie nur sehr wenige Kriege geführt. aber als feste bäuerliche Siedlungen Staaten und soziale Klassen hervorbrachten, wurden Kriege allgegenwärtig. Gesellschaften, nicht die universelle menschliche Natur, verursachen Kriege.
Um etwas über Kriege zu erfahren, gilt es also, Gesellschaften und ihre Institutionen zu analysieren. Zu diesem Zweck stellt Mann im Mittelteil des Buchs schlaglichtartig die Militärgeschichten von Imperien, Reichen und Regionen wie der Römischen Republik, Chinas, Japans, Europas und Südamerikas vor. Hier ächzt das Buch zwar ein wenig unter seiner Materialfülle, aber die Mühe lohnt sich. Erst dadurch, dass er so unterschiedliche Konflikte wie die Punischen Kriege, den Hundertjährigen Krieg und den Zweiten Weltkrieg untersucht, kann Mann zu allgemeinen Aussagen über den Krieg an sich kommen und globale Entwicklungslinien nachvollziehen.
Schwerter und Speere ermöglichten es, auf Leiber einzuschlagen und einzustechen. Dazu bedurfte es einer Grausamkeit, die als gesellschaftliche Tugend galt. Ritterturniere, Wettkämpfe mit Lanzen, Kurzstäben oder Pfeil und Bogen bereiteten die Männer im Mittelalter auf den Kampf vor. Besonnenheit und technisches Können haben inzwischen Brutalität und Grausamkeit als wichtigste militärische Fähigkeiten abgelöst. Die tödlichsten Waffen werden heutzutage von Menschen bedient, die den Feind, den sie töten sollen, nie zu Gesicht bekommen, was zu Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod in der Ferne führt.
Mann zeichnet aber nicht nur historische Linien nach, sein Buch ist vor allem ein Plädoyer für eine neue Theorie der internationalen Beziehungen. Unter Politikwissenschaftlern herrscht in diesem Feld der sogenannte Realismus vor. Die erste Prämisse dieser Denkschule lautet, dass jeder Staat in erster Linie seinen eigenen Fortbestand sichern wolle. Und zwar in einem Umfeld, in dem keinerlei verbindliche Regeln bestünden und sich jeder gegen jeden behaupten müsste. Abschottung und Aufrüstung sind in einer solchen Lage geradezu programmiert. Selbst ein Angriffskrieg könnte als vernünftiges Handeln eines Staates im Sinne seiner Selbstverteidigung verstanden werden. Aber ist die Weltordnung wirklich in einem solchen Wechselspiel aus Aggression und Defensive gefangen? Mann widerspricht und kritisiert das zugrunde liegende Menschenbild auch hier als zu einseitig.
Da Realisten die Kriegsbereitschaft als notwendige Selbstverteidigung gegen die geopolitische Unsicherheit einstufen, neigen sie dazu, Herrscher, die Akte der Aggression provozieren, von Schuld freizusprechen. Aber statt mit Krieg können Herrschende es auch immer mit Diplomatie versuchen. Menschen streben sowohl Kollektiv- als auch Verteilungsmacht an, Kooperation statt Konflikt, um zu erreichen, was sie wollen. Und sie können ihre Ziele verfolgen, indem sie eine der vier Machtquellen und nicht nur Militärmacht einsetzen.
Immer wieder wirft Michael Mann den Realisten vor, die Realität tatsächlich zu verkennen. So kritisiert er die Annahme, dass die politischen Eliten von Staaten stets rationale Entscheidungen treffen würden. Davon könne mit Blick in die Geschichte keine Rede sein. Als typische Motivationen für einen Angriffskrieg nennt er nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch das Streben nach Status, Ehre und Ruhm sowie die pure Freude an Herrschaft. Krieg sei also niemals von den Gefühlen der Menschen zu trennen, die ihn führen, und somit weit davon entfernt, eine vernünftige Angelegenheit zu sein.
Würde die soziale Welt der rationalen Theorie entsprechen, würden Herrschende Kosten und Nutzen eines Krieges sorgfältig abwägen und sich alle Mühe geben, Emotionen und Ideologien beiseite zu lassen und innenpolitischen Druck zu ignorieren, dann würden sie erkennen, dass die meisten Kriege zu riskant sind und einen schlechteren Weg darstellen, die gewünschten Ziele zu erreichen, als wirtschaftlicher Austausch, gemeinsame Normen und Werte und Diplomatie. Realismus ist gut und schön als normative Theorie, die Herrschenden zeigt, wie sie sich verhalten sollten, um maximalen Nutzen zu erzielen, aber er ist keine Beschreibung der Wirklichkeit, denn so handeln sie nicht.
Tatsächlich sei in Konfliktlagen statt Realismus mehr echter Realitätssinn vonnöten. Denn mit einem klaren Blick auf die Wirklichkeit würde Mann zufolge jedem schnell klar, dass Frieden in aller Regel die bessere Option sei. Die sehr nachvollziehbaren Einwände des Autors gegen die dominierende Theorie in den internationalen Beziehungen sind also keineswegs nur von akademischem Interesse. Denn tatsächlich ist sein profundes Buch mit dem Titel »Über Kriege« auch eines gegen Kriege. Es will aus den letzten Jahrtausenden organisierter Gewalt lernen, um einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, in der Zukunft zumindest das Schlimmste zu vermeiden.
Michael Mann – Über Kriege, in der Hamburger Edition erschienen, übersetzt von Ulrike Bischoff, Michael Bischoff und Laura Sue Bischoff. 718 Seiten, 45 Euro. Rezensent war Michael Wolf. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Schuld und Respekt lautet der Titel des nächsten Buches. Worum geht es? Die Philosophin Maria Sibylla Lotter untersucht die Bedeutung von Entschuldigungen und Racheakten. Von unterdrückten Racheakten zudem, denn dann bleibt ein Machtgefälle bestehen. Es geht um Anerkennung und Missachtung sowie um moralische Haftung. Überzeugende Theorien, die aber auch zu manchem Widerspruch führen, wie unser Rezensent Nils Schniederjan meint.
Die Rache genießt nicht mehr den besten Ruf. Zu affektgeladen, zu anachronistisch, zu unzivilisiert. Die Bochumer Philosophin Maria Sibylla Lotter will sie dennoch rehabilitieren. Sie sagt, die Rache ist besser als ihr Ruf. Eigentlich hätte das moderne Recht sie überflüssig machen sollen. Doch für das Gleichgewicht der sozialen Beziehungen brauche es immer wieder kleine, fast unbedeutende Vergeltungen, die das Recht nicht alle berücksichtigen kann.
Die Rechtsinstitutionen der modernen westlichen Gesellschaften waren nie für die Bestrafung der vielen alltäglichen kleinen Übergriffe, Demütigungen und Beleidigungen zuständig. Selbst auf das Ausbleiben einer Entschuldigung mit einer kleinen Rache zu reagieren, kann der Aufrechterhaltung zivilisierter und respektvoller Beziehungen förderlich sein.
Der Mensch rächt sich gern für empfundenes Unrecht. Und das sei auch gut so. Die Gründe dafür findet Lotter vor allem in einer anerkennungstheoretischen Sicht auf soziale Konflikte, wie sie von jüngeren kritischen Theoretikern wie Axel Honneth vertreten wird. Auch wenn sie diese Bezüge nicht explizit macht, ist ihre Argumentation durchaus überzeugend.
Menschen können Demütigungen in der Regel weder ignorieren, noch können sie sie, anders als Engel oder reine Vernunftwesen, aus einer rein unpersönlichen Perspektive wahrnehmen. Demnach werden reaktive Gefühle nicht allein ausgelöst, weil die anderen etwas tun, was unseren Interessen schadet, sondern weil wir diese Verletzung unserer Interessen persönlich nehmen. Weil wir annehmen, dass dieses Verhalten eine Geringschätzung uns gegenüber ausdrückt und uns in den Augen der anderen demütigt.
Das Rechtssystem schaffe es oft nicht, den Nuancen der Missachtung Raum zu geben, die für Lotter grundlegender Bestandteil jeder nicht idealen Gesellschaft sind, in denen Machtgefälle zu langwierigen Aushandlungsprozessen der Anerkennung führten. Dass sogar der Verzicht auf Rache dabei als Missachtung verstanden werden kann, ist eines der überraschenden Ergebnisse von Lotters Untersuchung. Ihr zufolge kann bedingungsloses Verzeihen auch als Demütigung empfunden werden, weil darin zum Ausdruck komme, nicht als gleichwertig wahrgenommen zu werden. Im zweiten Teil untersucht die Philosophin politische Entschuldigungen. Vom australischen Premier, der sich für die Behandlung der indigenen Bevölkerung entschuldigt, bis zum Kniefall Willy Brandts. Ihre These? Auch wenn politische Entschuldigungen oft unehrlich und opportunistisch wirken, im richtigen Moment und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl können sie eine enorme Kraft entfalten. Mit Blick auf die Frage nach kollektiver Schuld führt sie in Anlehnung an Karl Jaspers und Hannah Arendt die Kategorie der moralischen Haftung ein.
Unter moralischer Haftung verstehe ich eine moralische Verpflichtung zur Wiedergutmachung, die keine moralische Schuld im eigentlichen Sinne von Vorwerfbarkeit beinhaltet. Wir fühlen uns oft auch dann moralisch verpflichtet, Schäden und Verletzungen wieder gut zu machen, wenn wir sie gar nicht verursacht haben. Etwa, wenn wir ohne böse Absicht jemanden durch eine missverständliche Bemerkung verletzt haben. Die moralische Haftung entspringt nicht moralischer Schuld, sondern entweder der eigenen kausalen Rolle bei der Entstehung der besagten Schäden oder Verletzungen oder einer relevanten Beziehung zu den Verursachern oder Tätern, wie der nationalen Identität oder der Zugehörigkeit zur selben Institution.
Allerdings tut sich in Lotters Argumentation ein gravierender Widerspruch auf, wenn es nämlich um die moralische Verantwortung für Taten geht, die in der Vergangenheit mit einem übersteigerten Nationalismus gerechtfertigt wurden, wie etwa die Kriegsverbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Denn dort, wo die Nationalität zum verbindenden Element gemacht wird, da, wo man sich aufgrund der eigenen Nationalität und Staatsbürgerschaft für die Taten anderer verantwortlich erklärt, akzeptiert man, dass diese Verbindung nicht nur abstrakt durch eine staatliche Gewalt hergestellt wird, sondern dass es eine Art tieferer Verbindung geben muss. Man beruft sich also auf die Grundlagen des Nationalismus selbst, um sich von ihm zu distanzieren. Auch sonst gerät die Frage nach dem Verhältnis zwischen einfachem Bürger und denen, die über ihn herrschen, bei ihr etwas aus dem Blickfeld. Dass politische Entschuldigung von oben und Rache von unten in Wahrheit eng miteinander verbunden sind, bildet eigentlich die Brücke zwischen beiden Teilen ihres Werks. Das wird aber erst am Ende deutlich.
Die Person oder Institution, welche die Macht hatte, die andere Partei zu verletzen, übergibt diese Macht bei einer politischen Entschuldigung der gekränkten Partei und zeigt damit, dass ihr die Wiederherstellung von Beziehungen, des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts wichtiger ist als Dominanz. Auf dem Wege der Rache hingegen ergreift das Opfer angesichts einer ausbleibenden Entschuldigung die Initiative und demütigt den Täter. Im Erfolgsfall versteht der Täter die Rache als gerechten Ausgleich und akzeptiert auch den damit verbundenen Machtverlust.
Es gibt in diesem Buch viele interessante Denkanstöße. Leider werden sie zu oft von der Autorin nicht weiterverfolgt. Etwa, wenn es darum geht, dass jede politische Entschuldigung auch ein Versprechen auf ein Nie wieder und damit eine bessere Zukunft enthält. Den naheliegenden Gedanken, dass damit ein gewisser Utopismus Teil jeder politischen Entschuldigung ist, verfolgt sie jedoch nicht weiter. Dabei könnten Lottas Überlegungen eine ganz andere Sprengkraft entfalten. Dafür müsste sie es wagen, die politischen Konsequenzen ihrer Theorien aufzuzeigen. Auch in einem philosophischen, wissenschaftlichen Werk wäre das durchaus gestattet.
Das Resümee von Nils Schniederjan über das Buch von Maria Sibylla Lotta, Schuld und Respekt, über die Praxis von Vergeltung und Versöhnung. Bei Surkamp verlegt, die 191 Seiten kosten 21 Euro. Da die Idee der Gleichheit in der Realität nicht ausreichend funktioniert, unterstützt die Identitätspolitik marginalisierte oder diskriminierte Gruppen im Kampf um gleiche Rechte. Gleichzeitig betont diese Politik die Unterschiede. Deshalb ist Identitätspolitik Fluch und Segen zugleich. Sie macht sichtbar und hörbar, die Gräben aber bleiben, vertiefen sich manchmal sogar. Der deutsch-amerikanische Publizist und Politikwissenschaftler Jascha Munk will in seinem Buch »Im Zeitalter der Identität« eine tiefgehende Kritik des identitätspolitischen Denkens liefern. Martin Hubert schildert, inwieweit ihm das gelungen ist.
Warum solidarisieren sich manche Linke mit dem Leiden der Palästinenser im Gazastreifen, ohne den Terror der Hamas ausreichend zu verurteilen? In einem aktuellen Vorwort zur deutschen Ausgabe seines Buches geht Jascha Munk eindringlich auf diesen Sachverhalt ein. Der belege, wie stark gewisse Linke die Identität unterdrückter Gruppen inzwischen über alles stellen würden. In Bezug auf Palästina lese sich das so.
Palästinenser sind People of Color. Des Rassismus sowie des Antisemitismus sind sie deshalb unfähig. Die Hamas ist nicht etwa eine theokratische Terrororganisation, welche die eigene Bevölkerung ausbeutet, sondern eine legitime Widerstandsbewegung.
Monk möchte dieses überspitzte identitätspolitische Denken gründlich unterhöhlen. Dazu schildert er in der ersten Buchhälfte verständlich und engagiert, wie es sich zu einer dogmatischen Ideologie entwickelt habe. Monk bezeichnet sie als Identitätssynthese. Ihre Wurzeln, schreibt er, bestünden aus verschiedenen Theoriekomponenten.
Eine grundsätzliche, auf Michel Foucault zurückgehende Skepsis gegenüber der objektiven Wahrheit, ein ausgeprägter Pessimismus ob des Zustands westlicher Gesellschaften und die Unterstützung von Institutionen, in denen die Art und Weise, wie man behandelt wird, explizit von der Gruppe abhängt, zu der man gehört. Und ein tiefsitzender Skeptizismus, was die Fähigkeiten unterschiedlicher Identitätsgruppen angeht, einander zu verstehen.
Frauen, Schwarze oder Palästinenser könnten demnach nur aus ihrer subjektiven Gruppenperspektive heraus Wahrheiten über sich entdecken, die nicht ineinander übersetzbar seien. Daher müssten sie um Institutionen kämpfen, die ihre besondere Identität achten. Monk betont, dass diese Theorien bei ihren Urhebern keineswegs dazu angelegt waren, zu einem Dogma zu erstarren. Foucault etwa sei grundsätzlich gegen starre Essenzen gewesen, also dürfte man ihm folgend eigentlich auch keine fixen Identitäten des Geschlechts oder der Rasse proklamieren. Viele postkolonialistisch und feministisch orientierte Intellektuelle seien aber aufgrund weiterhin bestehender Diskriminierungen zunehmend frustriert worden. Als Reaktion darauf hätten sie vor allem in den USA Foucaults Prinzip aufgeweicht.
Um etwas zu verbessern, sei es notwendig, Identitätsmarker zu akzeptieren, die sich in der Praxis als nützlich erweisen konnten, selbst wenn sie in der Theorie fragwürdig sein mögen. Wenn einige Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie diskriminiert werden, so die Idee, haben sie Grund, sich zusammenzuschließen, um gegen diese Ungerechtigkeit zu kämpfen. Und je stärker sie sich damit identifizieren, eine Frau oder schwarz zu sein, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kampf Erfolg haben wird.
Man müsse also die Identität unterdrückter Gruppen forcieren und ihre Differenz zu anderen Gruppen betonen, damit sie sich radikal befreien können. Monk nennt das die aktivistische Strategie, die dann über die neuen sozialen Medien immer stärker popularisiert und dogmatisiert wurde. Sie hätte dann in die amerikanischen Universitäten, in Verbände und Unternehmen und schließlich sogar in die offizielle Politik hineingewirkt. In der zweiten Hälfte seines Buches widmet sich Monk ausführlich den Schwächen der Identitätssynthese und entwirft ein Gegenprogramm. Er betont etwa, wie Nähe und Kommunikation die Differenz zwischen verschiedenen Gruppen überwinden kann.
Die Ergebnisse hunderter von Studien rund um den Erdball sind glasklar. Wenn Menschen, die Vorurteile über Außenseiter hegen, unter den richtigen Umständen mit diesen in Kontakt kommen, entwickeln sie ein positiveres Bild von ihnen.
Gründlich demontiert Monk die identitätspolitische Hoffnung, dass Marginalisierte sich allein aufgrund ihrer ethnischen oder geschlechtlichen Zugehörigkeit politisch verbünden würden. Status- und Klassenunterschiede sowie ideologische Einflüsse spielten bei Politisierungsprozessen auch eine entscheidende Rolle. Monk ruft der Linken daher die Prinzipien des philosophischen Liberalismus ins Gedächtnis. Sie lieferten einen universellen Rahmen, um soziale Konflikte auszutragen.
Prinzipien wie die politische Gleichheit aller Bürger, das Versprechen der kollektiven Selbstbestimmung durch unsere demokratischen Institutionen sowie der Respekt für die Freiheit jedes Einzelnen.
Monks Verdienst besteht darin, die Genese und innere Vielfalt des identitätspolitischen Denkansatzes überzeugend vorzuführen, mitsamt seiner Dogmatisierung. Man spürt den Zorn des Autors über diese Entwicklung, aber auch sein Bemühen, die VertreterInnen der Identitätspolitik nicht zu verteufeln. Er möchte sie für eine Politik zurückgewinnen, die auf Redefreiheit, Integration und der Achtung der allgemeinen Menschenwürde beruht. In puncto Redefreiheit geht er aber so weit, dass man sich fragt, ab wann die Demokratie ihre Wehrhaftigkeit aufgibt. Und hartgesottene Vertreter der Identitätssynthese werden ihm entgegnen, dass die universellen liberalen Prinzipien der Demokratie Diskriminierung und Unterdrückung eben nicht wirklich beendet hätten. Vielleicht hätte Monk sich demgegenüber noch intensiver auf identitätspolitische Gründungsdokumente berufen sollen. Das Black Feminist Statement von 1977 sprach zum Beispiel nicht nur davon, dass marginalisierte Gruppen ihre eigene Identität erforschen und verteidigen müssen. Es verband dies auch mit der universalistischen Idee einer Befreiung aller Menschen. Insofern verteidigt Monk nur, was in den Fundamenten der Identitätssynthese angelegt ist.
Martin Hubert besprach Jascha Monk im Zeitalter der Identität, der Aufstieg einer gefährlichen Idee. Bei Klett-Cotta erschienen, übersetzt von Helmut Dierlam und Sabine Reinhardus, Umfang 505 Seiten, Preis 28 Euro. Und das waren unsere 5 politischen Bücher für diese Woche. Andruck ist am kommenden Montag wieder im Programm. Dann mit einem Buch über wohnungslose Frauen. Und ein Buch des Historikers Peter Longerich erinnert an die Mordserie vom Juni 1934, mit der das NS-Regime zahlreiche Gegner und Konkurrenten ausschaltete. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.